D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Für mich heute Abend bitte eine Pizza Tonno und eine Cola. Hm? Moment. Tonno, Thunfisch, darf ich das denn überhaupt? Ich habe da so meine Taktik beim Thunfischkauf, Sebastian.
Ja, welche?
Es gibt ja so bestimmte Siegel, auf eins achte ich. Und ich gucke, dass sie geangelt wurden,
ja, Thunfische. Das tue ich auch.
Ja.
Also es geht nicht immer auf, aber danach gucken tue ich auf
jeden Fall. Sind wir da auf der richtigen Seite?
Ich glaube schon, für den Thunfisch ist es auf jeden Fall besser und auch für den anderen Fische, die sich so tummeln.
Zum Start ins neue Jahr wurde ein Thunfisch für rund 610.000 Euro versteigert in Japan und wir schauen gleich mal, wie es den Thunfischen 2017 eigentlich so geht. Außerdem Thema bei uns Kopfgeld. Ja. Kann ich als Privatmenschen Kopfgeld aussetzen?
Das kannst du.
Aha.
Also es wurde auch bei Anis Amri, dem Attentäter von Berlin, hat ja der deutsche Staat ein Kopfgeld ausgelobigt. Ja. Das können wir aber auch. Wenn du jemanden auf die Schliche kommen willst, darfst du es machen und ich kläre dich gleich mal auf, worauf du aber am besten achten musst, damit du nicht doch irgendwie im Knast landest.
Die Redaktionskonferenz am Donnerstag. Mit dabei ist Sebastian Rams.
Hallo.
Und am Mikrofon ist Ralf Günther. Hi.
D-Radio Wissen.
Tatsächlich ein Fisch für 609.000 Euro. Jedes Jahr, Anfang Januar, wird auf einem Fischmarkt in Tokio der erste Thunfisch des Jahres versteigert. Der soll dem Besitzer dann sehr großes Glück bringen. Und dieses Jahr hat der Chef einer japanischen Sushi-Kette den 212 Kilo schweren Thunfisch für umgerechnet 609.000 Euro ersteigert. Pro Kilo hat er also etwa 2.800 Euro bezahlt. Das nehmen wir jetzt mal zum Anlass, darüber zu sprechen, wie es den Thunfischen eigentlich so geht. Bestimmte Arten des Thunfischs sind vom Aussterben bedroht. Auf was müssen wir achten, wenn wir im Supermarkt eine Dose Thunfisch kaufen? Sollte am besten ein Thunfisch sein, der mit einer Angel gefangen wurde, nur aus bestimmten Regionen, mit bestimmten Siegeln. Natürlich bei Greenpeace findet ihr da immer gute Infos. Matthias Schaber vom Thünen-Institut für Seefischerei. Welche Thunfische sind denn vom Aussterben bedroht?
Vom Aussterben bedroht ist ein großes Wort. Es gibt Arten, die als gar nicht gefährdet gelten. Und wiederum andere Arten, die als stark gefährdet gelten. Im Normalfall kann man davon ausgehen, dass der Thunfisch, den man im Supermarkt in der Dose kauft, welches mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auch derjenige ist, der auf einer Thunfischpizza liegt oder auf einem Thunfischbaguette, zu den nicht gefährdeten Arten gehört. Wohingehend Thunfisch, den man für teures Geld beispielsweise in einem Sushi-Restaurant kaufen kann, durchaus dazugehören kann. Also ist nicht ganz einfach, das auf Anhieb oder so pauschal zu sagen, welcher gefährdet ist und welcher nicht.
Aber so viele Arten gibt es doch gar nicht. Also wir können doch jetzt mal sagen, der weiße Thun, der, was gibt es noch, blaue Thun, was wäre denn der am meisten gefährdet ist?
Es gibt ungefähr 5 Thunfischarten von kommerziellem Interesse oder die kommerziell stark genutzt werden. Und da muss man es wieder so sehen, diese Gefährdungseinschätzung gilt oft für die jeweiligen Bestände. Es kann also sein, dass es einen Bestand eines Thunfisches gibt, dem es im Atlantik super gut geht, der im Indischen Ozean aber schwer überfischt ist und ganz starke Bestandseinbrüche hat. Der weltweit wohl gefährdetste oder auf den diese Kategorie am ehesten oder definitiv zutrifft, ist der rote Thun oder auch Blauflossentun. Diese Thunfischart bildet ungefähr, also wenn man sich das vorstellt, nur ungefähr 1% des weltweiten Fanges an Thunfischen, ist aber dennoch die wohl am stärksten gefährdete Art.
Schmecken diese Arten denn auch unterschiedlich? Könnte man nicht einfach ausweichen?
Der Blauflossen oder der rote Thun ist deswegen ja so stark gefragt, weil er eben gerade für den japanischen Markt für Sushi hervorragende Qualität hat. Also dunkelrotes Fleisch, eine starke Fetttextur. Ich esse jetzt nicht so viel Sushi, ich kann das, also, aber das ist zumindest das, was wohl als Qualitätskriterium gilt. Deswegen ist er beliebt. Das kann ein anderer Thunfisch, wie beispielsweise der Bonito oder Skipjack, das ist der, den man in die Dose packt meistens, nicht liefern. Das Fleisch ist ganz anders, es ist von ganz anderer Qualität. Also man kann das nicht ersetzen. Also der rote Thun und der Blauflossentun wurde früher zu guten Zeiten von Mittelmeeranrainern auch in rauen Mengen in die Dose gepackt. Also als das noch nicht so eine rare Spezialität war, hat man auch das Fleisch in Dosen gepackt, der Haltbarkeit halber. Aber man kann das meiner Meinung nach nicht einfach austauschen. Also man kann nicht sagen, den gibt's nicht mehr, jetzt nehmen wir den. Das wird nicht hinhauen.
Jetzt gab es ja gerade diese Meldung, dass eben ein Thunfisch für 609.000 Euro umgerechnet versteigert wurde. Also 2.800 Euro pro Kilo. Wie viel kostet denn normalerweise ein Kilogramm Fleisch? Wie teuer ist denn so ein Thunfisch?
Oh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, wenn man quasi mal ausrechnet und eher die realistischen Auktionspreise nimmt, liegt so ein großer Blauflossentun oder rote Thun immer noch bei, glaube ich, ungefähr 5.000 Pfund oder 5.000 Dollar pro Fisch. Bei 300 Kilogramm Körpergewicht kann man sich das dann ausrechnen, was das ungefähr pro Kilo oder pro Portion macht. Den genauen Preis habe ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall verglichen mit anderen Fischen immer noch horrend teuer. Mit der Grund, warum es sich lohnt, enormen Aufwand in den Fang dieser Fischart zu investieren. Während der rote Thun 3,50 Meter und 500 Kilogramm schwer wird, wird der Dosenthunfisch, der sogenannte Skipjack oder Bonito, eher um 1 Meter bis 1,20 Meter und 20 bis 30 Kilo. Das ist die Thunfischart, die weltweit am meisten gefangen wird. Also es werden weltweit ungefähr 5 Millionen Tonnen verschiedener Thunfische pro Jahr gefangen und davon machen 3 Millionen Tonnen, also weit über die Hälfte, diese Skipjack oder Bonito aus.
Und die kosten auch nicht 5.000 pro Fisch?
Nein, das ist eine der meistgefangenen Fische weltweit. Die kommen in die Dose und das sieht man ja selbst. Also eine Dose Thunfisch kostet 99 Cent bis 1,50 €. Das kann mit dem Blauflossen-Thunfisch nicht mithalten.
Matthias Schaber vom Thünen-Institut für Seefischerei über den Thunfisch. Und wir bleiben gleich mal bei sehr teurem Essen. Über 600.000 Euro für einen Fisch, da gibt es noch mehr. Unser Reporter war auf der Suche nach besonders exklusiven Speisen aus der ganzen Welt. Und was er da alles gefunden hat, das in etwa einer Stunde hier bei uns.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Kalt. 1833. D-Radio Wissen ist hier. Sturmtief Axel mit seinem kalten Wind, mit Schnee, mit Sturmflut. Dazu das Wissen, dass dieser Winter ja noch durchaus ein paar Wochen dauert. Da ist klar, dass viele von einer Reise auf die Südhalbkugel unserer Erde träumen, wobei da zum Teil der Sommer auch nicht ganz so geil ist, wie wir denken. Den Leuten in Teilen von Australien zum Beispiel, denen stinkt es ganz schön, Sebastian.
Ja, auf jeden Fall, das tut es und zwar gehörig, denn an manchem Strand in Australien ist die Situation ziemlich beschissen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn an 8 Sternen trifft man auf das, was in Deutschland tagtäglich auf den Bürgersteigen anzutreffen ist, Kacke. Also ich, bei mir um die Ecke liegt das eigentlich immer parat, muss ich sagen. Und zwar so viel, dass Anthony Boxshall von der städtischen Umweltschutzbehörde in Melbourne meinte, da ist Kacke überall. Hundekacke, Entenkacke, Kuhkacke, Vogelkacke und auch Menschenkacke.
Wie kommt die ganze Scheiße dahin, wo sie nicht hingehört?
Schuld daran sind heftige Regenfälle. Die haben dafür gesorgt, dass die Fäkalien aus den Kanälen ins Meer geschwemmt wurden und Gullys übergelaufen sind. Wer jetzt denkt, ich verballe hier meinen Jahresurlaub, vielleicht nur 3-4 Wochen Australien, müssen es dann schon sein, zahle 1.000 Euro und mehr für Hin- und Rückflug, dann will ich auch ins Meer, sollte sich nur den richtigen Strand aussuchen. Es gibt noch ein paar andere, die sind noch kackefrei, aber wer weiß, was da in Zukunft noch kommt. Denn in diesen betroffenen Gebieten wird die Wasserqualität aktuell nur noch als niedrig eingestuft und bei Kontakt mit dem Kot ist eben Durchfallerkrankung eigentlich an der Tagesordnung. Und Entwarnung ist erstmal nicht in Sicht, denn weitere Regenfälle sind gemeldet. Also
Fäkalien an Stränden in Australien macht uns ein bisschen Sorgen. Was mir aber auch Sorgen macht, ist, dass so viel Hundekacke bei dir auf dem Gehweg ist.
Das um die ist Ecke bei dir nicht?
Ist, nö. Also. Ich wohne in einem guten Stadtteil.
Glückspilz.
Hier ist D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Auch das ist heute passiert. Im türkischen Izmir ist eine Autobombe vor einem Gerichtsgebäude explodiert. Dabei sind 2 Menschen getötet worden. Danach gab es einen Schusswechsel zwischen Sicherheitskräften und 3 Angreifern. 2 von ihnen wurden getötet. Einer ist auf der Flucht, soweit die Informationen, die wir aus der Türkei bekommen. Die Provinzregierung macht die PKK für den Anschlag verantwortlich. Christian Butgereit, unser Korri in der Türkei. Wo genau ist diese Autobombe explodiert?
Also sie ist explodiert an der Seite eines Gerichtsgebäudes. Offenbar wollte ein Auto Richtung Gericht fahren. Da gibt es einen Seiteneingang. Das Auto kam mit sehr hoher Geschwindigkeit dann vorgefahren, wurde dann aber von Wachleuten angehalten. In dem Moment sind dann die Leute aus dem Auto rausgesprungen, haben angefangen zu schießen und kurze Zeit später ist dieses Auto explodiert. Wie Sie schon sagten, es gab dann 4 Tote am Ende, einen Wachmann, einen Polizisten und die beiden Angreifer. Mit dem dritten Angreifer ist das so eine Sache, das hieß erst, es gebe ihn und er sei flüchtig. Man sah auch mal einen Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera, der über die Szenerie flog. Vom Gouverneur von Izmir wurde das jetzt aber nicht bestätigt. Möglicherweise bleibt es dann tatsächlich bei diesen beiden, die dann eben auch getötet werden konnten.
Ist das eine Stelle in Izmir, wo viele Leute unterwegs sind?
Naja, da gehen halt Leute zum Gericht rein und raus. Das war direkt am Besuchereingang, wo die Anwälte und die Besucher rein und raus gehen. Das war natürlich eine neuralgische Stelle. Es ist da auch Publikumsverkehr durchaus vorhanden. Es war vielleicht Glück, dass im Moment nicht so viele Leute da waren, beziehungsweise dass dieser Wagen nicht weiter zum Gericht vordringen konnte. Denn die waren eben nicht nur bewaffnet mit diesem Sprengsatz, sondern sie hatten auch Maschinengewehre bei sich und sogar eine Panzerfaust. Also man kann davon ausgehen, wenn sie in das Gericht reingekommen wären, dann hätten sie dort etwas viel Schlimmeres angerichtet.
Also es wurde auch richtig ausgewählt, dieser Ort wurde ausgewählt im Vorfeld dieses Gerichtsgebäude, oder hast du irgendwelche Erklärungen für diesen Anschlag?
Können wir nicht genau sagen. Also auch die Theorie des Gouverneurs, dass es nun auf das Konto der PKK geht, kann man so sicherlich auch noch nicht mit absoluter Gewissheit sagen. Die Behörden haben offenbar Hinweise. Man muss aber sagen, die Art der Bewaffnung ist auch gar nicht so unähnlich dem Täter, der in Istanbul den Nachtclub Silvester überfallen hat. Mhm. Und dazu kommt noch, dass in diesem Gerichtsgebäude auch noch Prozesse gegen die Putschisten stattfinden. Also da gäbe es auch durchaus unterschiedliche Motive und Herangehensweisen.
Wieder ein Anschlag in der Türkei, diesmal in Izmir. Christian Butgereit mit den Infos, die bisher bekannt sind in die Radio Wissen. Danke. Nach dem Anschlag in Berlin, als Anis Amri als dringend Tatverdächtiger noch auf der Flucht war, da hatte das Bundeskriminalamt ein Kopfgeld von bis zu 100.000 Euro ausgesetzt. Und vergangenen Montag, da hat der Juwelier Wolfgang Ludolf dasselbe getan und ebenfalls ein Kopfgeld ausgesetzt in Höhe von 10.000 Euro. Die Täter hatten ihn und seine Tochter mit einer Waffe bedroht und eine teure Uhr und eine Designertasche gestohlen. Und wir wollen jetzt wissen, Kopfgeld anbieten, kann das jeder von uns einfach so tun? Und wenn ja, müssen wir da irgendwas beachten, Sebastian Rahms?
Geht das so einfach? Ja, es geht so einfach und du musst einiges beachten. Das ist aus juristischer Sicht überhaupt kein Problem, wenn man sich an eben ein paar Sachen hält, dazu gleich mehr. Aber vorher klärt uns der ARD-Rechtsexperte Max Bauer darüber auf, dass der Begriff Kopfgeld, wie wir ihn so gerne verwenden, kein juristischer Ausdruck ist.
Kopfgeld heißt, eine Belohnung aussetzen darf man. Eine Belohnung für Informationen, die eben auf eine Straftat dann hinweisen. Das ist möglich, das ist eine Auslobung, das steht so im bürgerlichen Gesetzbuch. Man kann einseitig eine Belohnung versprechen und dafür eben Erkenntnisse gewinnen. Ganz interessant an der Sache ist auch, dass der den Anspruch auf die Belohnung hat, der einfach nur die Handlung vornimmt, wie es im BGB heißt, oder der eben die Erkenntnisse mitteilt, auch wenn er selber nichts wusste von dieser Auslobung.
Also offiziell handelt es sich beim Kopfgeld um eine Auslobung. Ganz spannend ist auch, wenn zwei Personen die gesuchten Informationen liefern können, dann wird laut Max Bauer das Kopfgeld, also beziehungsweise die Auslosung, Kopfgeld ist einfach schöner, ne? Naja, wird dann geteilt. Sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein, weil sich die Parteien streiten oder was weiß ich, dann entscheidet tatsächlich das Los. Also Münzwurf oder ähnliches.
Aber wahrscheinlich muss ich die Belohnung auf jeden Fall ausbezahlen oder kann ich mich da irgendwie noch rauswinden?
Du meinst also schön mal das Blaue vom Himmel versprechen, ne? Schön den Schinken hochhängen und dann von nichts mehr wissen. Nein, also der Hoffnung schiebt Max Bauer vehement einen Riegel vor.
Nein, ich muss es ausbezahlen. Das ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, das heißt, ich verspreche etwas und wenn der Erfolg eintritt, dann bin ich gebunden. Es muss niemand sozusagen auf der anderen Seite das annehmen, es muss keine andere Rechtserklärung geben, nicht wie bei einem Vertrag, sondern das Ganze ist einseitig und ich bin dann verpflichtet, wenn ich diese Auslobung abgegeben habe.
Trotzdem habe ich mich jetzt heute schon gefragt, wie das so mit der Beweispflicht aussieht. Könnte sich auch jemandem Spaß machen und sich irgendwie eine Belohnung ausdenken und irgendwem eins auswischen wollen. Aber auch dafür hat das Bundesgesetzbuch eine Antwort parat.
Grundsätzlich ist es so, dass der, der etwas möchte, muss auch beweisen, dass die Voraussetzungen für diesen Anspruch vorliegen. Das heißt, es müsste der beweisen, der eigentlich das Kopfgeld haben möchte.
Wie sieht das eigentlich aus? Darf ich das Kopfgeld über egal welchen Kanal aussprechen oder geht das nur ganz klassisch wie im Wilden Westen am Saloon in Aushang?
Das bürgerliche Gesetzbuch spricht in dem Zusammenhang nur von einer öffentlichen Bekanntmachung. Im Juristendeutsch heißt das Kundgabe an einen individuell unbestimmten Personenkreis. Mhm. Also kannst du klassisch einen Aushang machen oder du kannst dich auch via Twitter oder Facebook auf die Suche nach Informationen gegen Geld machen. Ist aber dann, was die Belohnung betrifft, genauso verbindlich. Mhm. Der überfallene Juwelier, der hat es übrigens auch via Facebook gemacht, also seine Auslobung verkündet und hat da sowohl ein Bild der gestohlenen Uhr und der gestohlenen Tasche als auch von den Tätern gepostet. Oh. Das Bild stammt wohl von einem Passanten, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite zur Tatzeit vorhanden war.
Wie, und das darf ich dann? Also einfach ein Foto von den vermeintlichen Tätern mitposten oder ausdrucken und an den Saloon hängen?
Nein, nicht per se. In diesem Fall ging das schon, weil diejenigen, die den Juwelier und seine Tochter vor dem Geschäft überfallen haben, alle so eine Sturmmaske über dem Gesicht hatten, schön klassisch schwarz, wie im Gangsterfilm. Über das, was man bei der Auslobung an Angaben aber generell machen darf und was nicht, weiß Max Bauer Bescheid.
Also zivilrechtlich ist da erstmal die Vorgabe relativ weit. Ich kann das ausloben, was ich sozusagen wissen möchte. Aber natürlich darf ich nicht das allgemeine Persönlichkeitsrecht verletzen, wenn ich jemanden ganz konkret suchen möchte. Also zum Beispiel Fahndungsfotos, das geht nicht, das darf nur die Polizei. Fahndungsfotos sind nur im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen zulässig. Und das muss ja auch sogar ein Richter anordnen bei Fahndungsfotos. Also da gibt es ganz hohe Hürden. Ich darf nur allgemeine Angaben machen, aber nichts Konkretes und schon gar nicht mit Bild.
Und was man natürlich auch nicht darf, was ich aber zur Vollständigkeit nur mal erwähnen möchte, bitte auch keine Zusätze wie tot oder lebendig oder bringt mir den Täter, egal in welchem Zustand, denn das ist Anstiftung zu einer Straftat, mit der man sich nur selbst strafbar macht und im schlimmsten Fall wird man dann genauso hart bestraft wie der eigentliche Täter. Du lachst, wer weiß, was Donald Trump noch so raushaut.
Kopfgeld. Wir dürfen alle eins ausloben, das haben wir gelernt, müssten es dann aber auch bezahlen, wenn wir die Infos haben, die wir wollten. Und ja, Donald Trump... Der hängt das wahrscheinlich tatsächlich noch an Saloon, oder?
Aber wenn der ein Kopfgeld ausspricht, das wäre spannend.
Sie nennen sich selbst Flüchtlinge, sind aber Betrüger. Leute, die im vergangenen Jahr oder auch 2015 schon zu uns eingereist sind und dann mehrfach die Hand aufgehalten haben. Das Taschengeld zum Beispiel in Mainz abgeholt haben, dann in Bonn, dann noch hoch nach Hannover, dann rüber nach Dresden, überall Geld abgeholt. So haben Leute richtig viel Geld gemacht und sie brauchten noch nicht mal gefälschte Pässe. Es reicht ja zu behaupten, man hätte den verloren und dann gibt man immer einen anderen Namen an. Der Kripo-Chef aus Braunschweig beklagt das und zwar schon lange. Jetzt kommen immer mehr Erkenntnisse ans Licht. Welche? Das soll er uns gleich selbst sagen in 3,5 Minuten. Außerdem schalten wir zur CES nach Las Vegas. Der Consumer...
Das ist was für dich, oder?
Electronics Show. Ja, klar. Also ich meine, technische Geräte, du bist nicht so ein Nerd, ne?
Nee, ich bin nicht so ein Nerd. Du bist ja wirklich ein Extrem. Du bist immer ganz vorne mit dabei.
Höchst alles sofort haben. Ja. Ich will das alles wissen.
Das ist, ja.
Und das Comeback von Samsung steht jetzt an. Ja, die wollen wieder vom Image her...
Wollen wir was Solides auf den Markt bringen.
So ist es. Sprechen wir gleich drüber mit Daniel Fiene. Der ist nämlich für uns bei der CES, die Redaktionskonferenz, mit Sebastian Rams.
Hallo.
Und am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo. Flüchtlinge, die doppelt, dreifach oder noch häufiger ihr Taschengeld abholen. Seit Mitte 2015 ist es immer mal wieder ein Thema, dass Asylbewerber sich mit mehreren Identitäten an unterschiedlichen Orten melden und dann umherreisen, um die Kohle zu kassieren. Bei der Polizei in Braunschweig gibt es eine Sonderkommission, die hunderte Fälle aufgedeckt hat, in denen Asylbewerber während der Flüchtlingskrise im vergangenen Jahr sich Scheinidentitäten zugelegt haben und so Sozialleistungen erschlichen haben. Ulf Küch ist der Kripo-Chef der Braunschweiger Polizei. Herr Küch, von wie vielen Fällen sprechen wir denn da bei Ihnen in Niedersachsen?
Da müssen wir jetzt mal gucken. Also wir haben im Augenblick 300 bis 500 Personalien festgestellt. Es könnten so viele Personen sein, das muss es aber nicht. Wir müssen jetzt verifizieren, wie viele Personalien tatsächlich zu wie viel real existierenden Personen passt.
Okay, Sie haben also Personalien festgestellt, wissen aber noch nicht, wie viele reale Personen dahinter stecken. Wie haben sich denn diese Leute Sozialleistungen erschlichen?
Das Problem ist gewesen, dass wir in 2015, Ende 2014, 2015, in dem Flüchtlingsstrom offensichtlich Menschen dabei gewesen sind, die nichts anderes vorgehabt haben, als von einer Stelle zur anderen zu gehen, um Sozialleistungen zu kassieren. Das war leider möglich, weil damals niemand auf uns gehört hat. Wir haben gesagt, ihr müsst die Fingerabdrücke nehmen, um sie zu registrieren. Sie sind praktisch ohne Personalpapiere hingekommen in die Aufnahmestelle A und haben gesagt, ich heiße so und so. Dann haben sie einen Zettel ausgefüllt bekommen, haben auf den Zettel dann Geld bekommen und sind dann am nächsten Morgen weitergefahren in die nächste Aufnahmestelle. Es sind nirgendwo die Identitäten genau festgehalten worden. Allerdings, und das muss man leider sagen, haben sich also viele maskiert bzw. optisch verändert. Also sie sind sehr raffiniert vorgegangen. Und jetzt so seit Anfang, Mitte letzten Jahres haben wir uns das genauer mal angesehen, zusammen mit der Landesaufnahmestelle hier in Braunschweig. Und haben also dann wirklich festgestellt, dass da also gemessen an der großen Zahl der Flüchtlinge, eine relativ geringe Zahl, aber doch sehr aktiv gewesen ist und hat also sich mit 14, 15, 16, 17, 18 falschen Identitäten immer Sozialleistungen geholt.
Was heißt denn Sozialleistung? Was für Gelder holen die sich denn mehrfach ab?
Das sind einmal diese Unterstützungsgelder. Es ist von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Bei uns sind das so ca. 140 Euro. Es gibt auch Länder, Bundesländer, ich meine in Nordrhein-Westfalen ist das sogar, also wo dieser Flüchtlingssatz komplett ausgezahlt wird. Dann sind es schon 300 bis 400 Euro.
In Bar.
In Bar, ja, ja. Und das hat man sich dann natürlich abgeholt. Und das Problem ist einfach gewesen, dass wenn da keine Papiere vorgelegt wurden, man einfach die Personalien angenommen hat, die man ihnen gesagt hatte, also den Aufnahmestellen. Ich habe schon 2015 gewarnt. Das kann ja nicht richtig sein. Ich kann nicht Leistung rausgeben und weiß gar nicht, um wen es sich da handelt.
Ja.
Und ja, leider haben wir recht gehabt. Und jetzt ist natürlich das Scherbengericht da. Und meine Sorge ist jetzt wieder die gleiche, dass alle anderen Flüchtlinge, die sich vollkommen korrekt verhalten haben, jetzt wieder alle damit in einen Topf geworfen werden, bloß weil ein paar Strolche dabei waren, die also unseren Staat wirklich erheblich geschädigt haben.
Wie gehen Sie denn mittlerweile vor? Also ist das immer noch möglich?
Nein, also im Augenblick darf es eigentlich nicht mehr möglich sein. Wir haben nach wie vor noch Unregistrierte im Land. Aber da haben wir jetzt Gott sei Dank einen Riegel vorgeschoben. Seit Sommer letzten Jahres laufen überall in den Aufnahmestellen auch die Fingerabdruckscanner. Ne? Es wurde auch höchste Zeit, weil hätte man das Geld eher investiert, hätte man viel Geld sparen können. Ne?
Was meinen Sie, können Sie mal schätzen, von wie viel Geld sprechen wir denn hier?
Och, wir haben hier Personen dabei, die über 40.000 Euro kassiert haben.
Eine Person?
Eine.
Da freut sich der Steuerzahler. Und ein Hartz-IVler freut sich auch, der nur einmal sich anmelden kann.
Ja, das ist in der Tat, das ist skandalös. Was mich ärgert als Kriminalist, wir haben darauf hingewiesen. Wir haben gesagt, das geht doch so nicht. Da hieß es, ja, wir sind nicht in der Lage, so schnell die Anlagen aufzustellen. Das wäre technisch überhaupt kein Problem gewesen zu dem Zeitpunkt. Spätestens bei der Geldausgabe die Fingerabdrücke zu scannen. Ein einziger Fingerabdruck hätte gereicht. Ja. Die Daten auf eine Festplatte zu bringen, die Festplatte an das BAMF zu überspielen. Das Ganze wäre in den BKA-Computer gegangen. Und beim nächsten Mal Geld abholen, hätte man dann überprüfen können und sagen, ach komm, du bist doch schon letzte Woche irgendwo in Frankfurt gewesen. Das hat man nicht gemacht, das hat man laufen lassen, das Ganze. Und jetzt haben wir den Salat und jetzt wird die Polizei noch in Verantwortung genommen, so nach dem Motto, das hättet ihr verhindern können. Nein, wir konnten das gar nicht verhindern, da sind wir gar nicht für zuständig für so etwas. Wir sind nur jetzt die Leidtragenden, die jetzt die Straftäter ermitteln müssen.
Und Sie können diese Täter, wenn Sie sie ermitteln, auch bestrafen?
Ja, wir haben hier in Braunschweig, ist ja sowieso relativ restriktiv und konsequent gegen Straftäter vorgegangen, die sich in dem Bereich bewegt haben. Bei uns befinden sich schon welche in Untersuchungshaft. Natürlich geht das. Hm. Es muss jetzt bundesweit laufen. Es nützt doch überhaupt nichts, wenn wir hier in Braunschweig restriktiv vorgehen. Das muss doch konstatierte Aktion sein. Wir müssen doch jetzt versuchen herauszubekommen, wer sind denn diese Menschen gewesen, die sich so schamlos an unserem Sozialnetz bereichern. Und vor allen Dingen auch so fahrlässig die Integrität der wirklichen Flüchtlinge gefährden. Na, die Diskussion, die aufschwappt, die kennen Sie. Alle sind kriminell, alle Flüchtlinge raus, das ist ja Quatsch. Aber diese Diskussion ist jetzt wieder da und wir müssen jetzt wieder gegen angehen.
Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben schon ein paar Dingfest gemacht. Woher kommen die Leute? Was sind das für Leute?
Also bei den, die wir hier festgestellt haben, handelt es sich ausschließlich um Menschen aus Zentralafrika.
Mhm.
Ja, das sind die Länder, die im Augenblick am Taumeln sind, also die Bürgerkriegsländer dort.
Haben Sie Informationen darüber, ob die Problematik auch in anderen Bundesländern besteht?
Ich sage mal so, ich würde meine Dienstmarke dafür verwetten, dass es in anderen Bundesländern genau das gleiche Problem gibt. Denn die haben die gleichen Voraussetzungen, dort sind die Menschen in dieser Phase auch nicht erkennungsdienstlich konsequent behandelt worden. Also im Grunde genommen überall dort, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung nicht erfolgt ist und wo Mittel ausgegeben worden sind, ohne festzustellen, ob die Personen erkennungsdienstlich behandelt waren. Da dürften auch Gelder ausgegeben worden sein, unter anderem auch an Betrüger.
Ulf Küch, Chef der Kripo in Braunschweig, über Sozialbetrug bei Flüchtlingen in die Radio Wissen. Sturmtief Axel, ja, beschäftigt uns in Deutschland auch weiterhin mit Sturmfluten im Norden und arktischen Temperaturen im Osten und im Süden, vor allem in der Nacht von Freitag auf Samstag. Kalt, kalt, kalt und auch da natürlich gerade Glatteisgefahr, auf den Gehwegen auch. Und da geht gerade so ein Trick durchs Netz, wie ihr von A nach B kommt, ohne euch den Oberschenkelknochen zu brechen. Klär uns auf, Sebastian.
Tja, dazu müssen wir nur unsere manchmal etwas überhebliche Sicht auf die Dinge aufgeben und uns mehr der Natur annähern. Das tut uns in der Regel immer gut.
Ja.
Genauer gesagt der Tierwelt und um ganz genau zu sein, dem Pinguin. Das rät zumindest die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie, kurz DGOU.
Die gibt's wirklich?
Ja, die gibt's wirklich. Ich habe sie. Ich war auf der Seite, ich kann nicht beruhigen. Oder es ist ein guter Fake, man weiß es nicht. Das bedeutet, wir müssen unser Gewicht und damit unseren Körperschwerpunkt, das ist das Wichtige, über das vordere, das ausschreitende Bein schieben und mit der ganzen Sohle des entsprechenden Fußes dann auftreten. Hast du, probier mal?
Ja, also ich trete einfach auf mit der ganzen Sohle, so, ja.
Ja, und dein ganzes Gewicht auf das über das linke Bein, genau, dass du so eine gerade Achse nach unten hast.
Ja.
Ja, und das machst du dann mit kleinen, langsamen Schritten die ganze Zeit. So macht's der Pinguin.
Wow.
Laufen wir hingegen bei Glatteis so wie immer, dann liegt der Körperschwerpunkt beim Gehen genau in der Mitte und verteilt sich zu gleichen Teilen auf beide Beine, wie so eine Schere, weißt du? Und dann rutscht man halt schneller, leichter aus, bricht sich was, Tag vorbei.
Ah, weil wenn man so einen richtigen Schritt macht, dann rutscht man weg.
Ja, und deswegen Schwerpunkt immer senkrecht nach unten aufs ausschreitende Bein.
Das ist ja ein Wahnsinnstipp für alle Ü50. Weil so Leute
sagst
in unserem
du,
Alter.
Du bist noch nicht zu Hause heute, mein Freund.
Okay, wir merken uns das Ganze. Ja. Gibt es denn noch was ich machen kann?
Ja, am besten geht man, wie immer im Leben, nicht alleine, sondern zu zweit durch Schnee und über Eis. Oder man hält sich an Hauswänden und Geländern fest. Hilfreich können außerdem, pass auf, Schuhspikes sein, ja, die man sich unter die Sohle zieht und die einem mehr Halt geben. Ja, so wie früher die Bergsteiger am Matterhorn oder was weiß ich wo. Und bei so extremen Wetterbedingungen, die zum Wochenende erwartet werden, sollte man das Fahrrad am besten in der Garage lassen, auch wenn es mittlerweile spezielle Winterreifen gibt. Hast du?
Nee.
Fährst nicht Fahrrad, okay. Verliert man doch wesentlich schneller sein Gleichgewicht, als wenn man eben Pinguin durch die Gegend. Ich will nicht sagen tanzt, aber bei uns auf der Facebook-Seite sieht man so einen fast tanzen.
Ein Pinguin, der durch den Schnee tanzt, ja. Sehen wir. Haben
das
wir gerade
ist jetzt
gepostet.
Nicht der Gang, den ich gerade euch näher bringen wollte, aber nee. Es sieht auch gut aus.
Aber es ist auch ehrlich, ich bleib dabei, es ist so ein Ü50-Ding, glaube ich, oder? Also müssen wir aufpassen, ich weiß es nicht.
Wir sprechen uns noch, wenn du mal ausrutscht.
Schaut euch das an auf unserer Facebook-Seite, die Radio Wissen oben eingeben. Übrigens sind wir bei den 70.000, ne?
Es fehlen noch 8 oder 9, also
8 oder 9
an den Speck.
8 oder 9 gefällt mir es, dann haben wir 70.000. Schaut euch den Pinguin an. Die Radio Wissen hier am Donnerstagabend, den ersten Donnerstag in 2017. Was wird der ganz neue, Verzeihung, heiße Technik-Scheiß im neuen Jahr? Das können wir uns nicht verkneifen. Das erfahren wir jetzt ab sofort wieder. Ab heute bis Sonntag bei der CES, der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Das ist ein Klassiker, jetzt schon zum 50. Mal und wird gefühlt immer größer. Hier werden die Trends für das ganze Jahr gesetzt. Seit einigen Minuten hat die CES geöffnet und in Las Vegas ist gerade Vormittag. Unser Reporter, unser Was mit Medien-Reporter, Daniel Fiene ist live vor Ort. Hallo Daniel, grüß dich.
Guten Morgen, Ralf.
Viele sind gespannt, was Samsung auf der CES machen wird. Die vergangenen Monate waren ja für den Apple-Konkurrenten der blanke PR-Horror. Ja, wir erinnern uns an das Samsung Galaxy Note 7. Das musste wegen explodierender Akkus komplett vom Markt genommen werden. Samsung hat sich seitdem komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, traut sich jetzt zum ersten Mal wieder aus den Löchern raus. Wie versuchen die, sich von diesem Debakel zu verabschieden?
Ach, das ist so ein bisschen enttäuschend, denn viele haben ja gehofft, dass es vielleicht schon das nächste Smartphone jetzt gibt, das Galaxy S8. Aber das wird erst in einigen Wochen gezeigt, nämlich im April. Also das gibt's hier auch nicht. Dann hat zwar Samsung hier tolle Notebooks gezeigt, zum Beispiel ein ganz spannendes Chromebook. Aber das ist ehrlich gesagt für uns uninteressant, denn die ganzen kompletten neuen Samsung Notebooks sind nicht in Deutschland zu haben. Also insofern auch langweilig. Wir müssen uns da eher mit einem neuen smarten Kühlschrank begnügen. Yay. Oder auch einer mitdenkenden Waschmaschine, die dann automatisch das passende Programm auswählt, egal was wir da reinstopfen. Also viel mehr hat Samsung dann am Ende doch nicht zu bieten. Ist ein bisschen enttäuschend.
Was die IFA für Berlin ist, ist ja die CES für die USA. Ein großer Unterschied ist aber, besonders viele Autobauer sind auf dieser Messe. Ich habe schon Elektroauto Präsentation gesehen, die jetzt zum Start in die CES gezeigt wurde im Netz von Faraday Future, einem neuen Elektroauto. In ein paar Tagen ist auch noch die Detroit Motor Show. Reicht das denen denn nicht?
Ja, absolut nicht. Das ist total spannend. Also hier die richtigen, schönen, spannenden Ankündigungen, die werden ja mittlerweile auch hier auf der CES gemacht. Also gerade zum Beispiel war ich noch auf der Pressekonferenz von Mercedes und dort haben sie gesagt, dass sie noch vor 6-7 Jahren Zaungäste hier gewesen sind als deutscher Autohersteller. Mittlerweile sind sie mittendrin und haben auch andere große Technikkonzerne brüsten sich mit den Herstellungen von den Autoherstellern. Zum Beispiel gab es gestern eine große Ankündigung vom Grafikhersteller Nvidia bei der großen Eröffnungskeynote der CES. Die wollen zusammen mit Audi ein selbstfahrendes Auto mit künstlicher Intelligenz bis 2020 auf die Straße bringen. Ich werde mir auf jeden Fall gleich noch ein neues Konzept von BMW anschauen, denn die sagen, ach ja, einige sagen, dass der Touchscreen der neue große Trend im Auto ist, aber nein, wir steuern das Auto mit Gesten, mit Hologrammen. Mhm. Wie das aussieht, werde ich gleich mal gucken, ob mich das überzeugt. Und ansonsten sagen halt die Autohersteller, Hersteller versuchen, das Auto als Third Place zu verkaufen. Also der Platz im Leben neben Arbeit und Zuhause. Und zum Beispiel deswegen werden einige Autohersteller zum Beispiel Fitnessprogramme für die Leute, die viel fahren, weil einige sagen ja, sitzen ist, was weiß ich, die neue Nikotinabhängigkeit. Das heißt, das ist sehr interessant, in welche Lifestyle-Themen die Autobauer mittlerweile reingehen.
Neben der künstlichen Intelligenz in allen möglichen Geräten sind natürlich auch Roboter mit künstlicher Intelligenz ein großes CES-Thema. Ich habe auf Twitter schon einen Roboter gesehen, der dich zum Tanzen auffordert. Das klingt etwas realitätsfern. Gibt es auch was Praktisches?
Ja, also ich glaube, ein ganz großes Bedürfnis von uns ist ja eigentlich auch, dass wir die Pakete, die wir so übers Online-Shopping bestellen, dass die auch möglichst schnell zu uns kommen. Und da helfen jetzt tatsächlich schon Roboter. Ich bin vor ein paar Wochen in Düsseldorf noch über einen kleinen Auslieferungsroboter mal gestolpert, als ich damit gar nicht gerechnet hatte. Das ist gerade eine Pilotphase vom Elektronikhersteller. Mhm. Und hier, dahinter steht das Unternehmen Starship, die haben hier die Fortsetzungen gezeigt. Und zwar, dass es jetzt so ist, dass dann Auslieferungsfahrzeuge von Paketherstellern, wie so ein Raumschiff-Mutterschiff in eine Siedlung reinfahren und dann kleine Roboter losschicken, die dann den Weg zu den einzelnen Wohnungen finden und die dann eine SMS schicken und sagen, hallo, dein Roboter ist da, du kannst jetzt dein Paket rausholen. Und das ist richtig spannend, weil das ist irgendwie ein Stückchen Zukunft, was jetzt schon Realität ist. Und darum geht es eigentlich auch jedes Jahr in der CES, dass man so ein bisschen schaut, was ist denn von diesen ganzen neuen Technologien jetzt auch da, was wir schon heute im Alltag nutzen können. Und ich glaube, diese kleinen Auslieferungsroboter, die werden jetzt zunehmend Alltag und ich glaube, da werden auch viele von uns in den nächsten Monaten mit Kontakt haben.
Dankeschön, Daniel. Du meldest dich dann gleich nochmal in einer Stunde ausführlich. Dann berichtest du auch in einer Stunde was mit Medien in Ruhe von der CES. Daniel Fiene. Hört ihr dann gleich im Anschluss an die Redaktionskonferenz hier in D-Radio Wissen. Eine Thunfischdose im Supermarkt, die gibt es meistens schon so für einen Euro, 1,50 €. Ein ganzer Thunfisch, der kann schon ein bisschen teurer werden. 609.000 Euro. Für so viel Geld wurde bei einer Auktion auf einem japanischen Fischmarkt jetzt der erste Thunfisch des neuen Jahres versteigert. Der bringt Glück und das sind umgerechnet 2.800 Euro pro Kilo. Die Auktionen sind ein Neujahrsritual in Japan. Jedes Jahr gehen da die Fische für ziemlich astronomische Summen über die Theke. Neben Thunfischen gibt es aber natürlich auch noch viele andere sündhaft teure Lebensmittel. Johannes Döbbelt hat unter anderem die teuersten Melonen, die teuersten Kartoffeln und den teuersten Käse der Welt gefunden. Pling, pling.
Der teuerste Käse der Welt.
Der teuerste Käse kommt nicht aus Käsenationen wie Holland, Frankreich oder der Schweiz. Auch nicht aus Schweden, obwohl schwedischer Elchkäse mit 500 Euro pro Kilo auch schon ziemlich vorne mit dabei ist. Nein, der teuerste Käse der Welt kommt aus Serbien und wird aus Eselsmilch hergestellt. Er heißt Pule und kostet um die 1000 Euro pro Kilo. Der Käse ist weiß und bröcklig und wird nur auf einer einzigen Eselfarm in einem serbischen Naturschutzgebiet produziert. Für ein Kilo Käse braucht man ungefähr 25 Liter Eselsmilch und schon die Milch ist sündhaft teuer. Außerdem ist es besonders schwierig, die Milch weiter zu verarbeiten, hat Käseproduzent Slobodan Simic dem Videonetzwerk Great Big Story erzählt.
Das Problem ist, dass Eselsmilch nicht genug Casein enthält, das die Milch gerinnen lässt. Wir stellen den Käse in einem langen Prozess her. Wie genau, ist geheim. Wir lösen bestimmte Probleme, die andere bislang nicht lösen konnten. Deshalb ist der Käse so selten und so teuer. Wir sind im Moment die Einzigen, die wissen, wie man Käse aus Eselsmilch macht.
Die teuerste Kartoffel der Welt.
La Bonotte heißt die teuerste Knolle. Sie wird ausschließlich auf einer kleinen französischen Insel im Atlantik angebaut. Die Bonotte hat einen leicht salzigen Geschmack, weil die Bauern den Boden mit Meerwasser tränken und mit Algen düngen. Verkauft wird die Kartoffel nur an ein paar Tagen im Mai. Dann kommt sie zum Beispiel in Pariser Edelrestaurants auf den Teller und zwar meist als Dessert. Die Knollen werden in dünne Scheiben geschnitten, geröstet und mit Erdbeeren und Vanillesoße serviert. Ein Kilo der französischen Luxusknolle kostet bis zu 500 Euro.
Das teuerste Öl der Welt.
Wie bei vielen sündhaft teuren Lebensmitteln kostet auch das teuerste Öl so viel, weil es besonders rar ist. Das Arganöl, das in Marokko aus den Beeren des Arganbaumes handgepresst wird, ist mit 100 Euro pro Liter schon vorne mit dabei, aber nicht ganz vorne. Das teuerste Öl ist ein Olivenöl aus Griechenland und kostet 130 Euro pro Liter. Die Oliven sollen von den ältesten Olivenbäumen der Welt stammen. Handgepflückt natürlich. Nett verpackt wird das Ganze auch noch. Die schicken Ölfläschchen sehen nicht wie Ölfläschchen aus, sondern eher wie ein edler Parfümflakon.
Die teuerste Melone der Welt.
Obst und Gemüse sind in Japan sowieso ziemlich teuer, aber 12.000 Euro für eine Melone, das ist selbst für japanische Verhältnisse schon ganz schön viel. Die Edelfrüchte heißen Yubari-Melonen und wachsen nur in, genau, Yubari, einer japanischen Kleinstadt. Die Melonen sind in Japan auch wegen der Optik ein Statussymbol. Sie sind von außen grün, haben eine perfekte, runde Form und die rote Farbe des Fruchtfleisches soll an einen Sonnenuntergang erinnern. 12.000 Euro pro Frucht zahlte im vergangenen Jahr ein Händler für die ersten Melonen der Saison, die auf einem Großmarkt versteigert wurden. Im Supermarkt kosten die Melonen dann allerdings deutlich weniger, sagt Melonenhändler Makoto Kinoshita in einem Video der Agentur AFP.
Diese Auktionen muss man als eine Art Zeremonie verstehen, bei der die Leute bereit sind, eine Menge Geld auf den Tisch zu legen. Im Durchschnitt kosten die Melonen eher 30 oder 50 Euro das Stück.
Der teuerste Tee der Welt.
Der teuerste Tee der Welt ist so teuer, weil er mit Panda-Scheiße gedüngt wird. Er wird in den Bergen der chinesischen Provinz Sichuan angebaut und kostet bis zu 54.000 Euro pro Kilo. Erfinder des Panda-Tees ist ein Mann namens An Yanxi, der auf seiner Plantage auch mal gern im Panda-Kostüm rumläuft, um seinen Tee zu promoten. Auf die Idee kam An Yanxi vor einigen Jahren in einem Seminar. Da lernte er, dass Pandas von ihrem Hauptnahrungsmittel, den Bambuspflanzen, nur ein Drittel verwerten und den Rest wieder ausscheiden. Der Pandakot sei also besonders nährstoffreich und jedem anderen Dünger überlegen, sagt An Yanxi. Angeblich soll der Tee beim Abnehmen helfen und sogar vor schädlichen Strahlen schützen. Oder es ist eben einfach nur ganz okayer grüner Tee, auf dem mal ein bisschen Pandakacke lag.
Die Radio Wissen hier am Donnerstagabend. Die Aufregung um die Kölner Polizei und den von ihr verwendeten Begriff Nafri, die beschäftigt uns in abgewandelter Form auch noch an Tag 5 des Jahres 2017. Der SPD-Politiker Christopher Lauer hat sich aktiv gegen die Verwendung des Begriffs gewehrt dieser Tage und prompt scharfe Kritik geerntet. Und dann gab es da eine Mail an ihn, aus der sich eine ziemlich explosive Geschichte entwickelt hat, Sebastian Rams.
Ja, eine sehr brisante E-Mail, die Christopher Lauer zu dem Thema anhat, in der heißt es, ich lese sie mal vor, sehr geehrter Herr Lauer, vielen Dank für Ihre Aussage gegenüber dem Verhalten unserer Polizei an Silvester in Köln und dem Begriff Nafri. Ich und mein Bekanntenkreis sind uns nun endgültig sicher, bei der diesjährigen BW, also Bundestagswahl, die einzig wahre Partei zu wählen, nämlich AfD. SPD war einmal und versinkt. Hoffentlich in der Bedeutungslosigkeit. Es ist langsam unerträglich. Das Brisante daran ist jetzt nicht unbedingt der Inhalt. Da handelt es sich eben um eine persönliche Meinungsäußerung. Oh, eines
Kritik.
Ja, ja. Sparkassenangestellten in Hessen und seine Wahlpräferenzen kann man ja mal machen.
Ja.
Aber Christopher Lauer hat auf seinem Twitter-Account einen Screenshot gepostet, der zum einen die besagte E-Mail mit Klarnamen und Arbeitgeber zeigt und ergänzend dazu auch noch ein Foto der Person. Und an die Sparkassenfiliale schickt der Lauer den Tweet: Ist das eine offizielle Wahlempfehlung oder wie soll ich diese Mail über Firmenadresse verstehen?
Boah, und wie hat die Sparkasse reagiert?
Die hat ihren Angestellten angeblich wegen der E-Mail, die von der Firmenadresse aus versendet wurde, gerügt, weil Angestellte den Sparkassen-Account nicht für politische Statements missbrauchen dürfen.
Mhm.
Außerdem wurde der E-Mail-Schreiber erstmal für ein paar Tage in den Urlaub geschickt, mit der Begründung, es diene dem Schutz der Person und der Aufklärung der Angelegenheit. Daraufhin hat sich die Tochter des Beurlaubten extra bei Twitter angemeldet und an Lauer geschrieben, ich hoffe, Sie sind jetzt stolz, dass mein Vater vorerst freigestellt ist. Aber stolz ist Christopher Lauer vielleicht jetzt nicht gerade auf seine Aktion. Jedenfalls hat er getwittert, bei der Kreissparkasse angerufen und darum gebeten zu haben, dass der Mitarbeiter aufgrund der E-Mail bitte nicht seinen Job verliert.
Ja, hoffen wir das mal. Also soweit die Aktion, soweit das Hin und Her bei Twitter. Die Sparkasse hat sich auch dabei beteiligt. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was darf man da eigentlich? Also darf ich mit meiner Dienstadresse ja eine E-Mail schreiben? Natürlich, aber was für eine? So eine? Und was hat der Lauer da getan? Ist das eigentlich erlaubt? Wir fragen gleich nach bei einem Arbeitsrechtler hier in die Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Geschichte habt ihr gerade bei uns gehört, hier in D-Radio Wissen. Ein Mitarbeiter einer Kreissparkasse in Hessen schreibt von seinem Firmen-E-Mail-Account den SPD-Politiker Christoph Lauer an und sagt ihm deutlich die Meinung. Und Lauer macht bei Twitter alles öffentlich, inklusive dem Namen, inklusive einem Foto. Was kann man so machen mit der Firmen-E-Mail-Adresse, mit dem Firmen-Account? Einem Politiker die Meinung geigen, geht das zu weit? Fragen wir den Arbeitsrechtler Hans Hannagard heute Abend. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die E-Mail schreiben vom dienstlichen Account. In Ordnung oder nicht?
Grundsätzlich in Ordnung, aber da es ein dienstlicher Account ist oder ein Account vom Arbeitgeber, kommt es darauf an, welche Regelungen hat der Arbeitgeber vorgegeben. Und da sollte man vielleicht mal reinschauen, was ich darf und was nicht. Denn grundsätzlich gilt ja, dass während der Arbeitszeit nur Arbeit gemacht werden soll und Dinge getan werden soll, die mit der Arbeit in Zusammenhang stehen. Und wenn ich hier irgendwas Privates mache, ob ich jetzt meiner Frau nach Hause schreibe, was es heute Abend zu essen gibt, oder irgendeinem Politiker die Meinung geige, hat natürlich nichts mit dienstlicher Tätigkeit oder beruflicher Tätigkeit zu tun. Insofern muss man genau schauen, was ist Inhalt dieser Vereinbarung, die ich mit dem Arbeitgeber habe? Was sagt der Arbeitgeber dazu, wie ich meinen Arbeitsaccount nutzen darf?
So, und jetzt haben wir hier eine besondere Situation, weil es eben um eine Kreissparkasse ging. Also wenn ich bei einem privaten Unternehmen arbeiten würde, wäre das mit der E-Mail an den Politiker gar nicht so wild, oder?
Das ist richtig, ja. Die Kreissparkasse ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Und da gilt, dass nach außen hin Neutralität gewahrt werden muss, weil man ja eben ein kleiner Teil, aber immerhin ein Teil des Staates ist. Und da hat man nach außen hin Neutralität zu wahren. Das sind zwar keine Beamten, das sind auch keine Angestellten im öffentlichen Dienst, aber es ist eben eine Körperschaft öffentlichen Rechts und da hat man nach außen hin Neutralität zu wahren. Insofern ist dieser konkrete Fall besonders brisant.
Jetzt kann ich mir vorstellen, der Mann, der die E-Mail geschrieben hat, der hat vielleicht gar keine private E-Mail-Adresse. Er hat einfach irgendwann seine geschäftliche bekommen und das ist seine E-Mail-Adresse, seine einzige. Und dann?
Dann darf er solche Dinge nicht schreiben, denn es bleibt dabei, dass diese E-Mail-Adresse seinem Arbeitgeber, nämlich dieser Kreissparkasse, gehört. Und da hat er sich den Regeln zu unterwerfen. Wie ich persönlich gelesen habe, gibt es diese Regeln auch, dass man sich hier nicht politisch zu äußern hat von dieser speziellen E-Mail-Adresse, was auch üblich ist in solchen Vereinbarungen. Und insofern hat der auch, also unabhängig davon, wie man den Inhalt bewerten möchte, hat er auch eben gegen arbeitsrechtliche Vorgaben verstoßen.
Was könnte denn jetzt die Konsequenz sein? Für diesen Arbeitnehmer? Gleich die Kündigung?
Nein, also die Kündigung ist in dem Fall nicht denkbar, denn er hat ja nicht so dramatisch über die Stränge geschlagen, er hat ja nur seine politische Meinung geäußert, aber er hat jetzt nicht gesagt, hier mein Arbeitgeber ist irgendwie ein Vollidiot oder ähnliches, sondern er hat so eine politische Meinung kundgetan. Das ist ein Verstoß gegen die Richtlinien dieser Kreissparkasse und damit wäre das abmahnwürdig und abmahnfähig. Wenn er es nochmal wiederholen würde, könnte man darauf dann eine Kündigung stützen, im Moment aber nur eine Abmahnung.
Jetzt mal ganz egal, ob es um einen dienstlichen oder einen privaten Account geht. Wenn ich einem Politiker per Mail schreibe, dann gehe ich doch eigentlich davon aus, dass der die Mail jetzt nicht öffentlich macht, bei Twitter postet. Kann der seine Post trotzdem inklusive mir als Absender veröffentlichen?
Na, das ist natürlich eine schwierige Frage, denn es ist zu prüfen, warum schreibt er diesem Politiker was? Und ich persönlich bin da anderer Auffassung. Ich meine, gerade wenn ich das einem Politiker schicke und nicht reinschreibe, dass er das vertraulich zu behandeln hat, dann möchte ich dieser Meinung ja Öffentlichkeit geben und ich möchte, dass das einen breiteren Raum findet. Und gerade in diesem Fall meine ich, dass der Absender damit rechnen musste, dass das veröffentlicht wird. Und dass der Politiker das im Rahmen seiner politischen Wirkung auch tatsächlich nach außen trägt.
Da geht es aber dann auch wirklich darum, dass es hier eine Meinungsäußerung war. Wenn ich dem jetzt irgendwas anderes Privates schreibe, dann kann ich davon ausgehen, dass er es nicht veröffentlicht.
Richtig, also eben nach dem Inhalt des Gespräches und der Nachricht zu prüfen, ist das jetzt konkret nur auf diese Person, berichte ich hier von ganz bestimmten Krankheiten, die ich gerade habe und die ich mit dem teilen will und wo ich nicht möchte, dass alle mitbekommen, dass ich unter irgendeiner ansteckenden Krankheit leide, oder ist es diese politische Meinungsäußerung wie in diesem Fall, die ich gerade diesem Politiker stecke, um hier vielleicht auch eine öffentliche Diskussion anzufachen, was jetzt auch passiert ist, was man auch in unserem Gespräch heute sieht. Es ist ja jetzt Thema. Der hat gesagt, die SPD wird untergehen und die AfD wird die nächste Wahl gewinnen, so in etwa. Und
die einzig wahre Partei.
Die einzig wahre Partei sein und so weiter. Und dieses politische Statement, da konnte er meines Erachtens nicht davon ausgehen, dass das als derart persönliche Mitteilung an den Politiker erkannt wird, dass die nur praktisch in diesem Zweierverhältnis bleibt.
Arbeitsrechtler Hans Hannagard in die Radio Wissen. Dankeschön. Und das war die Redaktionskonferenz am Donnerstagabend. Mit dabei Sebastian Rams.
Ja, schönen Abend noch.
Gleich bei uns eine Stunde was mit Medien, mit dem Pähler und Herrn Fiene über Leitung von der CES. Mein Name ist Ralf Günther. Euch einen schönen Abend. Bye-bye.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.